Im ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefes hören wir die Verse 12 bis 17. Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen, ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir, als dem größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. Ich gestehe es ein, ich bin noch nicht ganz da. Dienstagnacht, so eigentlich Mittwoch früh, so gegen 13:30 waren wir dann zu Hause, meine Frau und ich, und immer noch haben wir die Bilder, die Begegnungen, die wir hatten in Israel, in Jerusalem und drumherum im Kopf. Auch als ich dieses Wort hier des Apostels Paulus las, das er schrieb im ersten Timotheusbrief, sind da die Bilder von Jerusalem noch ganz lebendig. Die Bilder von der Stadtmauer, von der Altstadt, auch von der Jerusalemer Neustadt, die Gerüche, die verschiedenen Menschen. Und auffallend, wir haben auch in der Nähe des Stadtteils Mea Shearim gewohnt. Das ist der Stadtteil, das Viertel der orthodoxen oder ultraorthodoxen Juden. Auffallend, dieser Stadtteil, die Menschen, die darin leben. Und wir haben das mal wieder gesehen, so in der Vorbereitung auf den Schabbat, wie geschäftigt sie dann sind, um alles einzukaufen, vorzubereiten, damit, wenn der Schabbat eintrifft, alles stillsteht und zur Ruhe kommt. Unsere Reiseleiterin vor Ort, die sagte, man muss sich in Jerusalem genau überlegen, wo man wohnen will. Zum einen, weil es sehr teuer ist, und zum anderen, man muss sich klar sein, welche Menschen wo leben. Wer sich also dafür entscheidet, in ein orthodox-jüdisch-religiöses Viertel zu ziehen, der weiß, dass sein Lebensrhythmus davon bestimmt wird, ob er will oder nicht. Wenn der Schabbat beginnt, werden die Straßen dicht gemacht und nichts kommt mehr rein oder raus, was fährt. Man wird davon bestimmt. Auf die Einhaltung der Gebote wird geachtet. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich das sehe, ja, irgendwie ist das die moderne Form von dem, was uns auch im Neuen Testament schon beschrieben ist. Den Menschen, denen Jesus begegnet ist. Den Menschen, die mit den frommen Juden auch damals lebten. die Einhaltung der Gebote der Tora. Und dann habe ich vor mir die Stadtmauer, das Löwentor. Und das Löwentor hat auch noch eine andere Bezeichnung, nämlich Stephanustor. Weil an diesem Tor daran erinnert und gedacht wird, dass der Diakon Stephanus dort gesteinigt wurde. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass es Paulus, als er noch Saulus hieß, derjenige war, der das mit unterstützte, der das für gut hielt, dass der Diakon Stephanus gesteinigt wurde als Gotteslästerer. Weil er dem Bild, wie es die Juden da hatten, die Pharisäer hatten von der Tora, ganz anders war und nicht in das hineinpasste, was Stephanus an Bild hatte und an Zeugnis über den Messias, über Jesus. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte, dass der Paulus dabei stand und die Kleider des Stephanus hielt. Und wir lesen in der Apostelgeschichte auch, wie Paulus sich dann einen Brief mitgeben ließ, mit dem er sich ausweisen konnte, dass er in offizieller Mission unterwegs war, um Christen zu verfolgen, zu denunzieren, zu verhaften und dass mit ihnen gemacht werden konnte, was man vielleicht so wollte. Und wir lesen, dass er unterwegs war nach Damaskus und er dort dem auferstandenen Jesus begegnete, der ihn fragte: Saul, was verfolgst du mich? Er konnte ihn nicht sehen, aber er konnte Jesus hören und seine Kraft wahrnehmen. Und infolgedessen kommt Paulus zur Umkehr. Er lässt von seinem bisherigen Leben los, das, was er bisher für richtig erkannt hat, wo er mit ganzem Herzen dahinter stand, das erkennt er, dass das nicht richtig gewesen ist. Dass das nicht Jesus Christus entspricht. Er tut Buße, er kehrt um, er lässt sich taufen. Und dann begegnen wir einem Paulus, der nicht mehr eifert für die Gesetze der Tora allein, sondern der sein Leben einsetzt für die Botschaft Jesu Christi und für das Zeugnis, das er empfangen hat und wofür er auch steht. Er wird der, der Gemeinden gründet, der bis nach Europa kommt. Und wir lesen gerade in der Apostelgeschichte von dem Paulus, der sich einsetzt für das Evangelium, der bereit ist, sich selber steinigen zu lassen, geschlagen zu werden, inhaftiert zu werden, verleumdet zu werden. Das, was er selber tat, erfährt er nur an seinem Leben. Und wir standen auch wieder vor den Ruinen des Palastes von Herodes in Caesarea Maritima, wo wir auch immer wieder daran erinnert sind, an diesem Ort residierte Pontius Pilatus, Felix und zuletzt Festus. Und da war auch Paulus inhaftiert, bevor er dann durch Festus nach Rom gesandt wurde, geschickt wurde. Und so erlebe ich immer wieder, Israel ist Geschichte, Kirchengeschichte, biblische Geschichte zum Anfassen, zum Sehen und zum Begehen. Und so werden auch die Texte lebendig und noch einmal ganz anders. Aber es geht nicht um Israel, es geht ja um Paulus. Und es geht um uns. Dieser Paulus, hören wir hier im 1. Timotheusbrief, er schaut auf sein Leben. Und er schaut so ein bisschen anders drauf, wie wir das tun würden wahrscheinlich. Wenn wir so auf unser Leben schauen, dann können wir vielleicht Bilanz ziehen und sagen, das war nicht so gut und das ist gut geglückt, das haben wir versäumt oder. aber unterm Strich wird vielleicht stehen, war gar nicht so verkehrt, war gar nicht so schlecht. So ein schlechter Mensch bin ich doch gar nicht. Menschlich gesehen hätte der Paulus das vielleicht auch sagen können. Denn in seinem Eifer, den er vorher an den Tag legte, da hat er nichts Verwerfliches dabei empfunden. So hat er das doch gelesen, in dem, was wir das Alte Testament lesen, nennen in der Tora. Das war doch nicht falsch. Aber plötzlich wird ihm das bewusst gemacht. Nicht aus sich selber heraus erkennt er das, dass das nicht stimmt, dass sein Leben falsch gelaufen ist, dass sein Handeln falsch war. Ja, nicht nur falsch, dass es Sünde gewesen ist. Das hat er nicht selber erkannt, das können wir nicht selber erkennen. Sündenerkenntnis, das ist eine Offenbarung Gottes, das ist nicht etwas, was wir erkennen. Was wir tun, ist eigentlich immer so versuchen, die Dinge noch so ein bisschen zu beschönigen. Na, ganz so schlimm war es ja nicht. Aber das Ergebnis bei Paulus ist, dass er sagt, ich bin der Erste der Sünder. Und damit meint er, ich bin eigentlich der Schlimmste. Ich bin der Größte. Und er beschönigt nichts. Er sagt, da gibt es nichts zu beschönigen. Wenn du in das Licht Jesu hineintrittst, da gibt es nichts mehr zu beschönigen. Da kann nur die Wahrheit ans Licht kommen. Aber Paulus sagt nicht, das war der schlimmste Moment seines Lebens, sondern das war der beste Moment seines Lebens, wo das passiert ist. Wo sein Leben in das Licht Gottes hineingekommen ist. Wo ihm selber offenbart wurde, wer er wirklich ist und wo er eigentlich steht und was er mit seinem Leben gemacht hat. Was er für richtig empfunden hat, aber wie viel Leid er unter Menschen gebracht hat, unter die Christen gebracht hat, das wird ihm da offenbar. Ihr Lieben, ich glaube, uns geht es nicht viel anders. Dass wir mit unserem Leben, mit unserem Tun, mit unserem Reden, mit unserem Handeln gar nicht wirklich wissen, was wir manchmal damit anrichten. Was wir anderen Menschen zufügen, das können ganz einfache Worte und Beispiele sein, die man so weitergibt, was man so vorlebt. Ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt vor, weiß nicht wie viele Jahren, aber das ist ein Stück, was auch zu meinem Leben gehört und wo ich merke, ja, selber erlebt habe, was es Auswirkungen haben kann. Als ich nämlich so in der sechste, siebte Klasse war, dass mal jemand zu mir sagte, du Streber. Ab dem Moment änderte sich meine Einstellung zur Schule und zu meinem Leben. Und mein Eifer war, in den Kopfnoten die schlechtesten Ergebnisse reinzukriegen. Nicht mehr zu lernen. Die Quittung habe ich gekriegt. Aber ich habe daraus erstmal nicht gelernt. Aber was so ein Wort, was so ein kleiner Satz mit einem Leben bewirken kann. Und wir wissen manchmal gar nicht, was wir aussprechen, was das auch für negative Wirkungen haben kann. Aber erst wenn Gott uns das offenbart, dann kann es uns vor Augen stehen und dann können wir umkehren, können dafür um Vergebung bitten. Zuerst einmal Gott um Vergebung bitten und dann, wenn es noch möglich ist, auch den Menschen, dem man das angetan hat, um Vergebung bitten. Und so können zwei Leben neu geordnet werden. Das eigene Leben und auch das des anderen. Und dazu war Paulus bereit. Er war bereit, sein ganzes Leben in das Licht Gottes zu stellen und prüfen zu lassen. Er war eigentlich nicht bereit, sich finden zu lassen, aber Gott hat ihn gefunden. Und dann war er bereit, darauf zu antworten. Das, wovon Paulus hier schreibt, von der Veränderung seines Lebens, dass sich ja, ich glaube, 180 Grad reichen noch nicht mal. Ich meine, bei 360 Grad wäre wieder im Alten angekommen, nach unserem Denken. Aber sein Leben wurde vollkommen verändert. Seine Gesinnung wurde verändert, sein Herz wurde verändert. Aus dem Eiferer wurde ein Barmherziger. Wir lesen das in seinen Briefen. Selbst die, die ihn anklagen, selbst die, die ihn in Frage stellen, er begegnet ihnen zwar mit Klarheit, aber immer noch mit Liebe. Und ich glaube, alle Gemeinden, die durch ihn entstanden sind, haben ihm auch Kopfzerbrechen bereitet, weil es nie so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Es gab immer Störungen, es gab immer Schwierigkeiten. Und in den Gemeinden wurden Dinge gemacht, die sie nicht tun sollten. Und trotzdem lesen wir immer wieder, dass Paulus für die Gemeinden dankt. Dass er Gott für die Gemeinden dankt. Dass er sie segnet. Das kann ein Mensch nicht aus sich heraus. Das kann ein Mensch nur, wenn er erfüllt ist von der Liebe Gottes. Wenn die Liebe Gottes in sein Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Nur dann kann das geschehen. Und wenn der innere Mensch erneuert wird durch Christus, dann kann das geschehen. Dann kann das geschehen, was wir an dem Beispiel des Apostels Paulus lesen und auch sehen. Ohne sein Wirken hätte es uns vielleicht als Gemeinde nicht gegeben. Wäre vielleicht das Evangelium nicht nach Europa gekommen. Wir wissen es nicht, aber er war es schließlich, der das brachte und dann die anderen auch nachzogen, die anderen Apostel. Wenn Paulus hier davon spricht, dass er der Erste der Sünder gewesen ist und von dem neuen Dienst, den er empfangen hat, dann spricht er aber in allererster Linie von der Größe Gottes. Und er macht den Vater und er macht den Sohn groß und sagt, ohne Gott wäre nicht auf einen guten Weg gekommen. Ohne Gott wäre Umkehr nicht möglich gewesen. Ohne Gott wäre Vergebung nicht möglich gewesen. Ohne Gott wäre sein Leben in Bahnen gelaufen, die andere Menschen verletzt hätten, ja, auch in den Tod gebracht hätten. Nur mit Gott und durch Gott konnte etwas Neues in ihm geschehen. Und wenn ich das hier lese, in dem ersten Timotheusbrief, ihr Lieben, dann ist das eigentlich auch die Botschaft, die Paulus so mitschwingen lässt und sagt, wir brauchen es erst gar nicht versuchen, uns selber zu ändern, uns selber zu verbessern. Wir können es nicht. Wir kriegen das nicht hin. Wir können uns das vielleicht vornehmen und wir schaffen das vielleicht einen Tag, zwei Tage, drei Tage, aber dann fängt es schon wieder an, dass wir in die alten Bahnen hineinrutschen, in das alte Fahrwasser hineinkommen, in die alten Gewohnheiten hineinkommen. Wir können unsere Gesinnung nicht ändern. Wir können unseren Charakter nicht selber ändern. Wir können unser Wesen nicht verändern, aber Gott kann es in Christus. Und so kann aus einem Saulus ein Paulus werden. So kann aus uns allen ein Mensch werden, der von Gott erneuert wird. Der nicht mehr nach den alten Gewohnheiten handelt. Der frei wird vielleicht von Neid. Der frei wird von Eifersucht. Der frei wird von alten Gewohnheiten, in denen wir leben. Aber nur indem wir bereit sind, uns finden zu lassen. Gott ist immer derjenige, der uns sucht, der uns nachgeht, der in seiner Langmut und Geduld und Barmherzigkeit niemanden aufgibt, niemanden zurücklässt. Er ist es, der uns immer wieder sucht, selbst wenn wir uns von ihm verstecken, wenn wir von ihm weglaufen. Er sucht uns. Wir können das in der Bibel von vorne bis hinten lesen, wie er die Menschen sucht, wie er sich sehnt nach ihnen, weil seine Liebe uns allen gilt. Aber das andere ist eben auch, dass wir uns finden lassen, dass wir Ja sagen zu ihm und uns einlassen auf den Weg, den er mit dir und mir gehen will. Und dieser Weg beginnt mit der Umkehr, dieser Weg beginnt mit der Buße. Dieser Weg beginnt hineintreten ins Licht. Dieser Weg beginnt vor dem Kreuz. Und dann durch das Kreuz hindurchzugehen, hinein in ein neues Leben. Hinein in den Dienst, in den er uns ruft. Und so sagt Paulus, dass der Dienst derjenige ist, dass wir das bekannt machen, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Ich will es mal so sagen, unsere Aufgabe ist es nicht, aus uns und aus anderen Menschen bessere Menschen zu machen. Unsere Aufgabe ist es, Zeugnis für den auferstandenen Herrn zu sein und uns von ihm her bewegen zu lassen, zu erkennen, was ist sein Wille für diesen Augenblick, für diesen Tag, für den nächsten Schritt. Und diese Botschaft weiterzugeben: Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und manchmal gehört zur Rettung eine Notoperation. Das ist nicht schön. Aber wenn das hilft, um das Leben zu retten, ist es notwendig. Und Jesus sagt, es ist bei jedem von uns notwendig. Weil wir in der Ferne von ihm leben, in der Abkehr von ihm leben und wieder hin müssen zu ihm. Diese Botschaft sollte und darf unsere Botschaft sein. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten, um ihr Leben vollkommen neu zu machen. Nicht um das Leben zu renovieren, nicht um in dem alten Leben neue Tapeten reinzumachen, nicht um dem alten Leben auftretende Risse zu verkitten, sondern er macht eine Kernsanierung. Er erneuert den inneren Menschen. Das will er mit dir und mir tun. Und ihr Lieben, es ist das Beste, was uns passieren kann. Er bessert nicht aus. Er macht alles neu. Amen.